Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Marco Witte.
Mir zugeschaltet ist der Genetiker und Erfolgsautor Marco Sechstleder. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Hallo.
Sie waren zuletzt beim Impact Lech als Organisator federführend bei einem Symposium im Einsatz. Da ist es um das Thema Sicherheit gegangen. Hengstschläger, warum fühlen sich Menschen gerade so unsicher?
Also ich glaube, es ist ja nicht überraschend, dass wenn man so ein bisschen die allgemeine globale Situation anschaut, dass da ein gewisses Gefühl von Unsicherheit aufkommt. Man muss ja nur daran denken, eine Pandemie, die Krieg in der Ukraine, aber auch so Themen wie Versorgungssicherheit. Wir haben das ja jetzt in letzter Zeit des Öfteren erlebt. Es geht um die Energie, es geht um viele Themen. Auf der anderen Seite aber, glaube ich, muss man schon auch wissen, dass der Mensch, wenn es um Sicherheit geht, auch so eine, wie soll ich sagen, so einen in einer Situation einer Waage ist, weil er will ja Freiheit auch, er will ja nicht vollkommen mit Grenzen und mit Sicherheit und mit zu vielen Regeln konfrontiert sein. Also es ist schon so ein Mischgefühl, glaube ich, das der Mensch hat.
Haben Sie selber auch beim Symposium was gelernt?
Natürlich. Ich meine, ich habe mir bei dem Impact-Lecher immer vorgenommen, und das war jetzt die dritte Ausgabe, dass wir ein einziges Thema aus den verschiedensten Perspektiven diskutieren. Wirklich aus den verschiedensten Perspektiven mit Expertinnen und Experten mit ganz verschiedenen Hintergründen. Und so haben wir es ja auch diesmal wieder gemacht. Da ging es um globale Sicherheit, da ging es um Sicherheit des Individuums, da ging es auch um Versorgungssicherheit, da von der Ernährung über Energie bis zur Medizin und am Ende sogar über das Thema, ob Sicherheit nicht auch oder zu viele Regeln und zu viel Sicherheit nicht auch Innovationsbremse sein kann. Und natürlich, da gibt es so viele spannende Dinge, die man da hört, die man so noch gar nicht gewusst hat.
In unsicheren Zeiten wie diesen hört man oft, früher war es besser, wann wird es wieder so wie früher? Ich glaube, eine ganz natürliche Reaktion. Liegt uns das eigentlich in den Genen?
Also es ist prinzipiell einmal grundsätzlich zu sagen, dass es nicht so ist. Das muss man einfach wissen. Man muss wissen, dass wenn man sich nur die letzten 50 oder 100 Jahre anschaut, dass bei fast allen großen Aspekten der Fortschritt dazu geführt hat, dass es besser geworden ist. So, ob das Bildung ist, ob das Medizin ist, ob das Nahrungsversorgung ist auf dieser Welt, die Armut ist, etc. Es ist überall eigentlich nur Luft nach oben, aber es ist doch deutlich besser geworden. Wenn Sie sagen, liegt es uns in den Genen, es gibt so ein paar, ich sage immer, Verzerrungsmomente, die der Menschheit hat aufgrund evolutiver Entstehung. Es ist halt einfach so, dass wir dem Schlechten oder der Katastrophe oder der negativen Nachricht mehr Bedeutung beimessen als der Guten. Das hat aber Sinn gemacht, wie man noch vom Säbelzahntiger weglaufen mussten und schnell priorisieren mussten. Das haben wir aber heute auch immer noch. Und wenn ich sozusagen den Ball ein bisschen zurückspielen darf, das ist ja auch etwas, was die Medien durchaus immer noch benutzen. Only bad news are good news. Es ist halt auch eine Schlagzeile, wenn was passiert ist. Und dadurch muss man sich auch wieder gut besinnen. Es war auch übrigens jetzt beim Impact-Lech-Thema, dass wir gesagt haben, ein bisschen diese Aufgeregtheit gegenüber den Themen, sowohl jetzt bei dem einen Thema als zu viel Sicherheit, zu geregelt sind wir, zu überreguliert, auch bei dem anderen Thema, wir müssen uns mehr beschützen, diese Aufgeregtheit wieder gut zu verlieren.
Aber alles wird schneller, alles wird hektischer, alles wird mehr. Ist es eigentlich wichtiger denn je, Probleme gut zu lösen, egal wie sie gelagert sind?
Der Mensch ist ganz grundsätzlich ein lösungsbegabtes Wesen. Das ist ja eben genau das, was ich gemeint habe, wenn ich sage, schauen wir uns mal die letzten 100 Jahre an, wie viele Lösungen hat der Homo sapiens nicht zusammengebracht. Das ist ja unglaublich. Ja? Also künstliche Intelligenz, wir entwickeln laufend neue Therapien in der Medizin, wir fliegen im Weltraum, wie auch immer. Aber was ein bisschen, wie soll ich sagen, mein Thema ist oder was mich persönlich berührt ist, bei allen Talenten und Begabungen ist es doch klar, der Mensch ist auf seine Gene nicht reduzierbar. Also es geht doch darum, dass am Ende des Tages wir üben müssen. Wir haben zwar Gene, die so ein Bleistift und Papier sind, aber die Geschichte schreibt jeder und jeder selbst. Wohingegen wir das voll akzeptieren, wenn wir jetzt unserer Fußballmannschaft nachschauen, dass wir natürlich wissen, ja, die haben schon bestimmte biologische Voraussetzungen, aber die haben auch hart gearbeitet dafür und arbeiten hart für diesen Erfolg. Dasselbe gilt bei Opernsängerinnen oder wo auch immer. Aber bei dem Talent, bei der Begabung, Lösungen zu finden, da habe ich das Gefühl, da üben wir zu wenig. Lösungsfindungsprozesse zu trainieren und üben und schon von Kleinstkindalter an Menschen zu motivieren, zu sagen, du probier's einmal aus, lass dir mal was einfallen, probier die Idee aus, und schaue, ob die funktionieren, und wenn nicht, merkt das, und wenn es funktioniert, merkt das, Fehlerkultur entwickeln und all das. Also Lösungsfindungsprozesse gehören geübt und Lösungen gehören nicht den Menschen einfach laufend abgenommen. Erstens sind es die alten Lösungen und zweitens wird man dann nicht besser.
Das ist ein gutes Stichwort, zu dem ich auch gern später gekommen wäre, aber dann sprechen wir es gleich. Wie kann man diese Lösungskompetenz, diese Problemlösungskompetenz entwickeln? Wie macht man das? Das ist recht einfach gesagt, aber dann manchmal vielleicht sogar schwer getan.
Naja, ich glaube, es ist einmal, es gibt ganz viele Instrumente und ganz viele Aspekte, die man da bedenken kann, wenn man das üben will. Aber grundsätzlich muss man mal wissen, dass ganz schlecht ist, wenn man sich einfach hinstellt und bei neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder auch bei den Kindern, Enkelkindern einfach nichts anderes tut, als die bekannten Lösungen, die man selber kennt, einfach einmal zu übermitteln. Weil was ist dann passiert? Dann sagt man, du, es gibt für das eh schon eine Lösung, bitte, vielleicht ist das jetzt nicht die beste, aber es gibt eine. Und in dem Moment ist das Üben des Lösungsfindens eigentlich schon wieder blockiert. Sondern was man eigentlich tun muss, ist, dass man eigentlich dann sagt, pass auf, hast du eine Idee? Überlegung, lass dir mal eine Idee einfallen. Und das sind nicht alles nur gute Ideen. Das ist schon klar. Das kostet auch Zeit und kostet auch Nerven manchmal. Und dann wird was ausprobiert. So, und dann wird das pilotiert, wie man so schön sagt, der Markt getestet, ausprobiert. Und wenn man dann weiß, was funktioniert, ist doch eine gute Sache. Wenn man aber auch weiß, das kann auch immer wieder nicht funktionieren. Dann weiß man auch, dass es nicht so geht, dass man sagt, eine Idee und die Geschichte hat sich, sondern dass man auch Fehlerkultur entwickeln muss. Es ist auch nur dieses Gefühl immer, dass man sagt, du, jetzt habe ich schon was vorgeschlagen. Nein, man muss immer wieder Vorschläge machen und die eben ausprobieren, archivieren, was das Ergebnis war. Dabei auch, ich sage auch, ein ganz wesentlicher Aspekt ist auch Resilienz dabei entwickeln, also auch mit den Enttäuschungen, mit den Rückschlägen umgehen lernen, zu sagen, ja, das gehört auch dazu. Immer wenn man Neuland betritt, immer wenn man neue Ideen ausprobiert, immer wenn man innovativ sein will, ist das ein allgemeiner Prozess, dass das auch dazu gehört. Und wenn das etwas ist, was laufend in der Gesellschaft, in einem Unternehmen, in einem Verein, in wo auch immer stattfindet, dann spreche ich gern von der kollektiven Lösungsbegabung, wo alle Menschen sagen, du, da ist ein Problem aufgetaucht, eine Herausforderung, vielleicht war es gar nicht vorhersehbar oder nur schlecht vorhersehbar. Aber wir müssen wegkommen in diesem Land von diesen zwei ersten, immer im Affekt ausgesprochenen Reaktionen. Wer ist schuld und wem kann ich das jetzt umhängen? Zu dem hinkommen, wie kann ich beitragen, dass hier Lösungen angedacht waren, die auch getestet werden, wo man dann im Kollektiv vielleicht sagen, das ist ja ganz gute Lösung, die nehmen wir auch.
Hat vielleicht auch damit dazu zu tun, dass das Scheitern in der Gesellschaft eigentlich verpönt ist und es eigentlich, wenn ich Sie richtig verstehe, Ihrer Ansicht nach ein erster Schritt zur Lösung ist.
Absolut. Ich meine, man muss das schon so sehen. Es gibt nur einen Weg, nicht zu scheitern, es ist nichts zu tun. Also wenn man sagt, ich habe keine Idee, ich brauche nichts bei, dann kann man auch nicht scheitern. Aber in dem Moment, wo man eine neue Idee einbringt, wo man Innovationen entwickeln will, dann gehört Scheitern einfach automatisch dazu. Das ist so. Es geht nicht darum, scheitern oder nicht, sondern es geht darum, man soll natürlich nicht einen Fehler oder zwei, dreimal machen, das ist schon klar, aber auf der anderen Seite, wenn man etwas ausprobieren will, wenn man innovativ sein will, dann gehört das absolut dazu. Und dafür braucht es aber auch ein gesellschaftliches Verständnis dafür, dass das dazu gehört. Also das heißt, damit meine ich auch, dass wir nicht stigmatisieren sollen, wenn Menschen scheitern, wenn man sagt, du, das hat aber nicht funktioniert, schau, bei der oder bei dem hat das nicht funktioniert. Sondern wir sollten eher sagen, na gut, aber es wurde was ausprobiert und hoffentlich besteht die Möglichkeit, wieder aufzustehen, die Krone zu richten und weiterzugehen.
Sie haben in Lech auch mit Formel-1-Weltmeister Max Verstappen gesprochen, in einer Videoschalte. Da ist es ein bisschen darum gegangen, wie die Formel-1-Sicherheitsmaßnahmen für den normalen Pkw-Verkehr entwickelt hat. Lässt sich sowas, ich sage jetzt mal von der Spitze runter in den Normalbereich, auch an anderer Stelle aufsetzen?
Ich kann jetzt nur die Antworten, die Max Verstappen selbst gegeben hat, ein bisschen wiedergeben, weil das war ja sozusagen Fragen, die ich ihm gestellt habe. Es ging um zwei Themen. Einerseits genau das, was Sie angesprochen haben, inwieweit Innovationen aus dem Formel-1-Bereich die Sicherheit im Straßenverkehr, im normalen Straßenverkehr beeinflusst haben. Und es ging aber auch um den zweiten Aspekt, der mich persönlich auch sehr, sehr interessiert hat. Wie trainiert ein Mensch, der wohl so sehr bei seinem Sport darauf ankommt, dass das sicher bleibt? Wie trainiert er, dass er sicher war, dass er keine Fehler macht, dass er konzentriert bleibt, dass er nicht abgelenkt ist die ganze Zeit? Zum ersten Punkt ist zu sagen, ja, er hat eine ganze Reihe von Dingen aufgezählt, wo er sagt, also da gibt es doch ganz klar Belege dafür, dass die aus der Innovation, aus der Forschung im Formel-1-Bereich gekommen sind und die sind dann sozusagen auch übernommen worden. Und da gibt es ganz viele Dinge, die einem vielleicht im ersten Augenblick gar nicht so, aber wenn man dann darüber nachdenkt, das erfährt, dann sieht man, okay, da gibt es keinen Zusammenhang. Das war sehr spannend zu hören. Und beim Zweiten, was ich auch extrem spannend gefunden habe, ist, wie sehr er sich oder man sich allgemein in dieser Sportart natürlich Gedanken darüber macht, wie der Mensch, der dieses Auto, nennen wir es mal immer noch Auto, das ist ja eine unglaubliche Maschine, ja, steuert, wie dieser Mensch auch sicher fährt, wie er sicher bleibt, welche Aspekte es dazu bedenkt, wie das zu trainieren ist, wie man das optimiert und was man vor allem vermeiden muss, damit dann nicht Unsicherheiten auftauchen, die da in jedem Fall wirklich fatal sind.
Eines Ihrer Bücher heißt Lösungsbegabung. Verkümmert die manchmal bei unseren Kindern?
Also ich will es nochmal so ansetzen. Der Mensch hat, was seine Begabung anbelangt, der folgende Voraussetzung. Wir haben Potenzial. Potenziale, die in uns stecken. Und bei der Lösungsbegabung ist ganz besonders so, jeder Mensch ist grundsätzlich lösungsbegabt. Dieses Potenzial steckt in jedem Mensch. So, jetzt kommt es also darauf an, wie sehr fordern wir oder fördern wir diese Lösungsbegabung bei uns selber ein, bei den Kolleginnen und Kollegen, bei der nächsten Generation, in Bildung und Ausbildung, aber auch schon davor, in der Familie. Und mir geht es halt schon so darum, dass wir sagen, wir müssen es den Menschen auch zutrauen, zu sagen, Rami, du hast ja dieses Potenzial. Und jedes Potenzial kommt ja nur zum Einsatz oder zur Wirkung, wenn man es ja wirklich übt und trainiert. Und ich würde jetzt so sagen, wir haben sicher Luft nach oben, wenn es darum geht, den nächsten Generationen das auch zuzutrauen, zu sagen, also das kann man, das kann eigentlich jeder und jeder. Ich sage nicht, dass jeder bei allen Dingen, denn natürlich gibt es ja genetische, biologische Komponente, die gibt es bei fast allen Talenten, aber da kann man unglaublich viel tun mit Üben und ja, das sollten wir. Wir sollten in dem Land dafür sorgen, dass ein hohes Verständnis dafür ist, dass Menschen Beiträge leisten können. Und manchmal hört man, das sind riesen Herausforderungen, was kann mein Beitrag da schon wirklich sozusagen dazu beitragen, aber das stimmt so nicht, weil diese Kraft des Individuums, gerade wenn es um Innovationen geht, wenn es um neue Ideen geht, wenn es um neue Lösungen geht, darf man nicht unterschätzen.
Sie beschäftigen sich auch sehr viel damit, wie man Kinder da richtig heranführen kann. Jetzt steht das Zeugnis in Tirol dann vor der Tür. Wie wichtig ist so eine Erfahrung, vielleicht auch da des Scheiterns oder sagen wir mal so, wenn etwas gut gelaufen ist, dass man da bestärkt wird, beziehungsweise dann auch an Lösungen arbeitet?
Zwei konkrete Punkte fallen mir dazu ein. Das eine ist einmal, dass ich der Meinung bin, dass natürlich das Transportieren von Wissen, das es schon gibt, von einer Generation in die nächste unverzichtbar ist. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Auch als Wissenschaftler sage ich das. Wir schaffen Wissen mit der Hoffnung, dass zumindest ein Teil davon die Basis für den Fortschritt ist, wenn er in der nächsten Generation ankommt. Wir wollen ja nicht, dass die nächste Generation laufend das Rad neu erfinden muss. Das heißt, es baut ja darauf auf. Und daher muss dieses Wissen weitergegeben werden. Das ist einmal ganz klar. Aber, und es kommt ein Aber, das Aber ist, ich bin der Meinung, wir sollten noch mehr Augenmerk darauf legen, dass wir Talente, Begabung dieser jungen Menschen ihnen helfen, vielleicht ist es so besser formuliert, ihnen helfen, diese Talente und Begabungen auch zu finden. Nicht, weil man jemanden in eine Richtung drängen will oder sowas, aber weil ich glaube, dass jedes Kind eigentlich ein Recht darauf hat, dass man sich professionell nach ihren oder seinen Talenten auf die Suche macht. Denn es geht ein bisschen darum, am Ende dann auch stärken zu können und zu sagen, da hättest du sehr gute Voraussetzungen und das wäre sehr, sehr wichtig, und dass du das weißt. Aber nochmal, es ist natürlich dann auch deine Entscheidung, was du damit machst. Mir ist also diese Stärken wichtig. Und das Zweite, was ich sage, ist, wir müssen natürlich jetzt auch endlich einmal verstehen, dass wir fast sogar diskriminierenden Umgang mit dem Begriff Talent haben. Wenn wir von Spitzenfußballern sprechen oder von Opernsängerinnen, dann sind wir uns schnell einig, das sind Riesentalente, große Begabungen. Aber ich glaube, wir sollten den Begriff auch so verwenden, dass es wichtig ist zu sagen, dass wenn es jemand will und kann, ein Leben lang andere Menschen zu pflegen, dann ist das ein mindestens so großes Talent, eine mindestens so große Begabung wie ein Top-Fußballer oder eine Top-Opernsängerin oder wie auch immer. Jeder Mensch hat Talent. Jeder Mensch hat Begabung im Handwerk, im sozialen Bereich, in der Wissenschaft, im Sport, in der Musik. Vollkommen egal. Wir müssen sie irgendwie alle ermutigen, zusammen stärken und diese Talente einzusetzen.
Sie haben es vorhin schon gesagt. Letzte Frage. Gene sind nur Bleistift und Papier. Die Geschichte müssen wir selber schreiben. Jetzt frage ich Sie nach dem Rezept für eine gute Geschichte.
Also die gute Geschichte ist natürlich die, wo man sich selbst gut motivieren kann, wo man eine Freude damit hat. Ich sage nur auch, es muss nicht immer alles Freude machen, wenn es ums Üben geht. Das ist vielleicht jetzt auch zum Schulschluss, aber es ist ein bisschen ein Thema. Es muss nicht immer alles Freude machen, aber es sollte schon von dem getragen sein, dass es eine Geschichte ist, wo man sagt, einerseits weiß ich, dass ich Begabungen habe, dass ich Talente habe und ich bin auch motiviert, ich bin auch bereit, die umzusetzen. Und dann setzt sich das durch. Und ich sage immer, wenn es um Lösungsbegabung geht, eine ganz besondere Begabung, die ja der Mensch in ganz besonderen Ausmaß hat, dann ist es doch eigentlich, gibt es doch nichts Cooleres auf dieser Welt, als dass man eine gute Idee hat und dann auch noch merkt, dass andere Menschen sagen, das war wirklich eine gute Idee, wie funktioniert da? Gibt es eigentlich ein cooleres Erlebnis für einen Menschen, glaube ich.
Herr Hengstfeger, es war eine gute Idee, Sie zu uns ins Studio einzuladen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.